und Stadtgeflüster, der Podcast aus dem Herzen der Schweiz.
Für mich natürlich das Spannendste und Schönste war, wie Picasso zu mir sagt, kommen Sie morgen, ich mache ein Porträt von Ihnen. Das war sehr aufregend und ich habe mir die ganze Nacht Gedanken gemacht, wie wird er mich wohl porträtieren, die Nase links oben. Aber er hat ein wunderschönes Porträt gemacht von mir.
Angela Rosengart war damals 22 Jahre alt. Insgesamt 5-mal hat der berühmte spanische Maler Pablo Picasso die Luzerner Galeristin gezeichnet. Pablo Picasso. Sogar jemand wie ich, der nicht viel über Kunst weiß, kennt diesen Namen. Aber ich weiß leider auch nur, dass er ein berühmter Maler war und da hört mein Wissen schon wieder auf. Deshalb wage ich mich heute raus aus meiner Komfortzone und rein in die Kunstwelt. Wenn ihr euch jetzt auch nicht so gut mit der Kunst auskennt, aber mit mir die spannenden Geschichten hinter den Bildern erfahren möchtet, dann herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Tamara und das ist der Podcast Bergruf in Stadtgeflüster. So, und jetzt machen wir uns auf zu unserer kleinen Kunstführung für Anfänger durch die Stadt Luzern. Unser erster Stopp ist das Museum Sammlung Rosengart. Und ja, den Namen haben wir gerade erst gehört. Angela Rosengart hat nämlich das Museum gegründet. Aber nicht nur das. Alle Werke, die ihr hier seht, waren in ihrem persönlichen Besitz. Insgesamt sind das mehr als 300 Werke. Darunter über 130 von Picasso und natürlich die 5 Porträts von Angela Rosengart. Picasso war unter anderem berühmt für seine ungewöhnlichen Perspektiven und seine Fähigkeit, Gegenstände zu verformen und zu verzerren. Ich könnte jetzt zwar ausführlich über Picasso erzählen und seinen Malstil beschreiben, aber am besten schaut ihr euch die Werke einfach selbst mal an. Und außerdem kann man euch das im Museum sowieso viel besser erklären als ich. Mindestens so spannend wie Picasso selbst finde ich die Geschichte, wie die Sammlung von Angela Rosengart überhaupt entstand. Die heute 92-Jährige arbeitet seit über 75 Jahren als Kunsthändlerin. Zuerst war sie angestellt im Geschäft ihres Vaters Siegfried Rosengart. Dann wurde sie Teilhaberin und nach dem Tod ihres Vaters leitete sie schließlich die Galerie. Die Kunst begleitet sie also schon fast ihr ganzes Leben lang.
Mein Vater war Kunsthändler und schon als kleines Kind kam ich immer wieder in die Galerie und bin mit den Bildern eigentlich aufgewachsen. Es war für mich völlig natürlich, dass Bilder zum Leben gehören.
Später begleitete sie dann ihren Vater bei seiner Arbeit und traf so die großen Künstler des 20. Jahrhunderts. Und daraus entwickelten sich dann Freundschaften, wie zum Beispiel eben mit Picasso oder mit dem russisch-französischen Maler Marc Chagall.
Mein Vater hat Picasso schon 1914 kennengelernt und es entstand dann eine Freundschaft und die ging einfach natürlich später auf mich über. Nachdem ich fertig war mit der Schule, habe ich ihn überall hin begleitet, auch zu den Künstlern, zu Picasso, Chagall, Léger, Braque. Und es war völlig natürlich, es waren unsere Freunde. Wir haben uns gefreut, wenn wir sie besuchen durften. Und wir haben uns gefreut, wenn sie uns ihre letzten Bilder gezeigt haben. Es war wunderschön. Und mit Chagall, der furchtbar gern aus Essen ging, sind wir immer wieder zum Mittagessen ausgegangen, in diese netten kleinen Restaurants in Südfrankreich. Und es war eine ganz gelöste, schöne Atmosphäre.
Vater und Tochter Rosengart haben im Laufe der Jahre viele Kunstwerke gekauft und wieder verkauft. Doch ihr Interesse beschränkt sich nicht nur auf den Handel. Beide hatten eine tiefe Leidenschaft und Liebe für die Kunst. Es kam daher immer wieder mal vor, dass sie einige Bilder einfach nicht mehr verkaufen wollten. Sie waren ihnen zu sehr ans Herz gewachsen. Und so entstand schließlich die heutige Sammlung. Die Kunst, die Angela Rosengart sammelt, bewegt sie zutiefst. Und damit ihre geliebte Sammlung auch zukünftigen Generationen zugänglich bleibt und bewundert werden kann, gründete sie im Jahr 1992 die Stiftung und 10 Jahre später das Museum Sammlung Rosengart. So kann auch die Öffentlichkeit die Werke bewundern und sich von ihnen bewegen lassen.
Was hier hängt im Museum, das sind 200 Lieblingsbilder. Paul Klee war eigentlich der Künstler, der mir am meisten gegeben hat. Seine Kunstwerke waren mir sehr nah. Alles, was hier ist, war eigentlich größtenteils in meinem Schlafzimmer übereinander, dicht nebeneinander gehängt.
Insgesamt umfasst die Sammlung 125 Werke von Paul Klee. Und damit ist sie eine der bedeutendsten privaten Klee-Sammlungen weltweit. Klee gehört wie Picasso zu den wichtigsten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Die beiden haben viele weitere Künstler enorm beeinflusst. Und darunter ist auch einer der bekanntesten Schweizer Künstler, Hans Erni. Vielleicht habt ihr den Namen des Luzerner Künstlers schon einmal gehört. Insbesondere, wenn ihr das Verkehrshaus besucht habt. Denn genau dorthin geht es jetzt auf unserer kleinen Kunsttour. Ja, es wirkt auf den ersten Blick etwas komisch, aber das Hans-Erni-Museum steht tatsächlich im Verkehrshaus. Hans Erni war eben selbst fasziniert von Technologie und daher macht es schon Sinn, dass sein Museum hier steht. Zudem beschäftigten sich viele seiner Werke mit technischen Themen. Sie zeigen zum Beispiel die Geschichte der Technik, aber sie regen auch zum Nachdenken darüber an. Das Museum zeigt neben anderen Künstlern auch rund 150 Werke von Hans Erni aus 8 Jahrzehnten. Erni war dabei selbst ein sehr vielseitiger Künstler. Heinz Stahlhut, der Leiter des Museums, kann uns das am besten erklären.
Er hat in sehr vielen Medien gearbeitet. Er hat gemalt, er hat gezeichnet, er hat verschiedenste Formen der Druckgrafik gemacht. Er hat aber auch angewandte Kunstwerke geschaffen, wie Plakate, wie illustrierte Bücher, von denen hat er sehr viele gemacht, wo man übrigens auch sehen kann, dass er sehr belesen war, dass er sich sehr mit der Literatur auskannte, und zwar von der Antike bis heute. Und er hat natürlich sehr viele Plakate gemacht, für die er bekannt ist, und er hat Skulpturen geschaffen.
An Ernis Kunst ist auch besonders, dass er zwei eigentlich komplett unterschiedliche Kunstgattungen miteinander verbindet. Das sind die abstrakte Kunst und die gegenständliche Kunst. Bei der gegenständlichen Kunst geht es darum, einen Gegenstand möglichst realistisch zu malen. In der abstrakten Kunst hingegen geht es darum, Phänomene darzustellen, die für die Augen nicht direkt sichtbar sind, wie zum Beispiel Balance, Kraft oder Dynamik. Oder wie der Künstler Paul Klee einmal gesagt hat, Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar. Die beiden Kunstrichtungen spiegelten aber auch die politische Einstellung wider, besonders in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die moderne, abstrakte Kunst wurde mit dem Westen verbunden, während die traditionelle, gegenständliche Kunst mit den Diktaturen und der Sowjetunion verbunden wurde. Und das prägte auch die Kunst von Hans Erni.
Diese Synthese aus gegenständlicher und abstrakter Kunst ist doch etwas sehr Einzigartiges, das sein Werk prägt. Und dass es Erni gelungen ist, diese beiden so gegensätzlich verstandenen Kunstrichtungen miteinander zu verschränken, das macht ihn schon sehr einzigartig und zeigt aber auch, dass er ein sehr politisch denkender Mensch war, der eben diese beiden unterschiedlichen Strömungen miteinander verschränken wollte, um aus beiden das Beste sozusagen herauszunehmen und zusammenzuführen.
Erni suchte also ständig nach Lösungen. Er glaubte daran, dass man Altes bewahren und Neues integrieren sollte, um eine Lösung zu finden. Ganz nach dem Prinzip von These, Antithese, Synthese. Kunst war für Erni daher wie ein Lehrmittel. Er malte nicht nur schöne Bilder, sondern wollte auch Geschichten damit erzählen. Erni war also eine komplexe Person. Das weiß Karl Bühlmann. Er ist Präsident der Hans-Erni-Stiftung und war mit Erni befreundet.
Er sympathisierte mit marxistischen Ideen, Gedankengut. Er hat sozialistische Parteien bis zu kommunistischen Parteien in der Schweiz eine Zeit lang unterstützt, indem er vielleicht gratis Plakate machte oder die Werbemittel unterstützte oder zeichnete. Er war nie Parteimitglied aber. Und auf der anderen Seite war er Schweizer Soldat. Er hat Dienst geleistet, er war überzeugter Schweizer Bürger, er hat die Heimat geliebt, er ist nie ausgewandert, er hat Luzern geliebt, die Berge geliebt. Es ist eine interessante Figur. Er war Schweizer, aber im Kopf war er eben Internationalist. Er hat global gedacht und er hat einfach gedacht, man kann die Gesellschaft nur vorwärts bringen, indem man andere Ideen auch denkt, schreibt, zeichnet, malt und zur Diskussion stellt.
Diese Einstellung brachte aber auch Probleme mit sich. Vor dem Zweiten Weltkrieg war Ernie schweizweit bekannt und angesehen. Er galt als der Nationalkünstler. Er hat sogar einige Banknoten für die Schweiz entworfen. Diese wurden aber nie gedruckt, weil Ernie wegen seiner politischen Haltung vor allem von der bürgerlichen Gesellschaft verachtet wurde. Über mehrere Jahre erhielt Ernie keine Aufträge mehr und konnte, wenn überhaupt, nur kleine private Ausstellungen zeigen. Erst in den 60er Jahren wurde Ernies Ruf langsam wiederhergestellt. Dafür aber auf eine bis heute einmalige Weise.
Diese Rehabilitation begann mit der Ausstellung in Schaffhausen, wo eine ganz große Schweizer Prominenz zugegen war. Das war in den 60er Jahren. Und dann bekam er den Kunstpreis der Stadt Luzern. Und dann kam auch das Museum hier in Luzern. Und das ging dann so weit, dass er an einer großen Ausstellung in der Fondation Canada in Martigny vom Bundesrat Couchepin ganz offiziell rehabilitiert wurde, indem der Bundesrat sich entschuldigte für das Vorgehen damals in den 50er Jahren.
Bisher hat kein anderer Schweizer Künstler eine solche Wiedergutmachung vom Bundesrat erhalten. Mit seiner Kunst hat Ernie die Schweizer Öffentlichkeit also stark beeinflusst und die Meinung vieler geprägt. Zum Beispiel mit seinen Plakaten, wie Heinz Stahlhut weiß.
Also ein Beispiel ist zum Beispiel das berühmte Plakat für die Abstimmung über die Schaffung der AHV. Da hat er ein Plakat gemacht, wo man im Vordergrund einen alten Mann sieht, der dort sitzt in aller Ruhe und in einem Buch liest. Und im Hintergrund sieht man das Gesicht eines kräftigen jungen Mannes. Und oben drüber steht AHV ja. Und das war ein so schlagendes Plakat, weil man da sehen konnte, der junge Mann arbeitet und darum kann der Ältere in Ruhe seinen Ruhestand genießen. Und das hat auch mit dazu geführt, dass dieses System AHV dann angenommen wurde.
Hans Ernie starb 2015 im Alter von 106 Jahren. Seine Spuren führen uns aber noch zu einem anderen Ort, der eng mit seiner Wirkung verbunden ist, dem Kunstmuseum Luzern. Denn im Jahr 1935 organisierte Ernie hier eine wegweisende Ausstellung unter seinem Motto These, Antithese, Synthese. Das Kunstmuseum Luzern zählt zu den wichtigsten Museen der Schweiz und befindet sich im KK Luzern. Es beherbergt mehrere tausend Objekte aus dem Mittelalter bis zur Gegenwart. Die Sammlung umfasst alle erdenklichen Gattungen und Medien, darunter Malerei, Zeichnungen, Skulpturen, installative Arbeiten, Fotografie und Videokunst. Das Kunstmuseum fokussiert sich unter anderem auf bedeutende Kunstwerke aus der Zentralschweiz. Es ist sozusagen das kulturelle Archiv der Zentralschweiz. Was es genau bedeutet, erklärt uns Alexandra Blättler. Sie ist die Sammlungskonservatorin am Kunstmuseum Luzern.
Also der Begriff des kulturellen Archivs am Kunstmuseum Luzern finde ich eigentlich sehr schön, weil es aufzeigt einerseits die Spezialität des Museums, dass wir historisch zurückgesehen wirklich die Kunst der Zentralschweiz abbilden, über die Generationen, Jahrhunderte hinweg zurück, bis heute und bis in die Zukunft. Also das ist etwas, was uns natürlich am Herzen liegt, dieses weiterzutragen, das abzubilden und wo wirklich auch die LuzernerInnen und InnerschweizerInnen ins Museum kommen und wissen, das ist eigentlich wie so ein Abbild davon, was kulturell hier passiert, entsteht, diskutiert wird.
Speziell beim Kunstmuseum ist, dass es keine stetige Sammlungsausstellung hat. Man sieht also immer nur einen kleinen Teil der eigentlichen Sammlung. Von den rund 4000 Werken kann Alexandra Blattler nur etwa 30 Stück gleichzeitig zeigen.
Das Interessante ist, wenn man keine stetige Sammlungspräsentation hat, muss man sich ja jedes Jahr ein neues Thema überlegen. Was könnte man aus der Sammlung herausgreifen, aus dem Lager holen? Was war jahrelang nicht zu sehen, zum Teil 20, 30 Jahre nicht mehr sozusagen an der Wasseroberfläche, sondern befindet sich unterirdisch, verstaut? Das ist natürlich das Spezielle, weil man kann, auch ein Kunsthaus Zürich kann nicht die ganze Sammlung zeigen, auch wenn die ganz viele Sammlungsräume haben. Da gibt's, das ist die Hälfte, schlummert irgendwo. Und die meisten Museen belassen es ja dann auch bei diesen Sammlungspräsentationen über Jahre oder Jahrzehnte. Und bei uns ist es so, dass der Sammlungsbereich relativ klein ist. Das Museum hat eine begrenzte räumliche Situation hier im KKL. Und die Sammlung wird natürlich dadurch nur immer in ganz kleinen Stücken herausgeholt und gezeigt. Aber dafür, wie immer thematisch, auch wieder ganz neu gedacht, sehr zeitgenössisch gedacht.
Die Ausstellung ist dabei immer 9 Monate lang zu sehen. Dann wird sie abgebaut und es folgt eine jährliche Ausstellung zur aktuellen Zentralschweizer Kunst. Zusätzlich gibt es dann noch verschiedene Wechselausstellungen. Insgesamt kommt das Museum so auf rund 10 Ausstellungen pro Jahr. Alexandra Blättler kümmert sich als Sammlungskonservatorin um die Pflege und den Erhalt der Sammlung. Dabei wählt sie unter anderem die Kunstwerke aus dem Sammlungsbestand aus, die man in der aktuellen Ausstellung sehen kann. Ihre Aufgabe besteht aber auch darin, zu schauen, dass die alten und neuen Werke in einem guten Zustand sind. Es gibt kaum ein Werk, das nicht durch die Hände von RestauratorInnen geht, bevor es ausgestellt oder ausgeliehen werden kann. Das gilt auch für eines ihrer Lieblingswerke der Sammlung.
Lieblingswerke ist immer so etwas, man denkt, oh, welches ist es? Dann kommt einem keines in Sinn und dann kommen einem ganz viele in Sinn. Aktuell ist eines davon sicher ausgestellt, von Paul Tech, amerikanischer Künstler, der bei uns eine Ausstellung machte in den 70er Jahren, wo er wie während einem Monat lebte im Museum und sehr viel erst dabei entstand und das zusammen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern. Es gab eigentlich wie so typisch 60er, 70er Jahre, eigentlich wie so eine Hippie-Kommune und wir haben einige spannende Skulpturen von ihm und aktuell ist eine ausgestellt, ein Zwerg, ein Gartenzwerg in Übergröße aus Latex und so richtig wissen wir nicht, was sich da drin befindet unter dem Latex. Der Latex ist grün, rosarot gemalt und hat überall Risse, weil Latex sehr heikel ist. Und darin befindet sich wahrscheinlich irgendein Stopfmaterial, was auch Stroh sein kann oder irgendwelche Substanzen, die wir eigentlich noch nicht so richtig untersuchen konnten. Ein Werk, das sehr zerbrechlich ist, wo wir uns immer wieder fragen, wie lange können wir das überhaupt noch ausstellen? Und deshalb zeigen wir das aktuell. Das ist sicher ein wichtiges Werk für mich, was zeigt, was eigentlich die Arbeit bei mir so beinhaltet.
Ein weiteres Werk, das man gerade bestaunen kann, ist ein Leuchtbild des kanadischen Künstlers Jeff Wall. Es zeigt die Restaurierung des Bourbaki-Panorama in Luzern. Jeff Wall überlässt in seinen Fotos nichts dem Zufall. Obwohl sie scheinbar alltägliche Situationen zeigen, sind sie bis ins kleinste Detail geplant und inszeniert. So auch die Restaurierung des Bourbaki-Panoramas.
Also man sieht wie so eine Bühne, diese Inszenierung, dass Gemälde und Personen davor stehen, die aus dem damaligen Jetzt waren, also 1993, die Personen, die eigentlich sich daran machen, dieses Gemälde zu restaurieren. Das Bourbaki-Panorama ist extrem interessant, weil es natürlich ein Rundbild ist und er bringt es auf eine Fläche, weil die Fotografie ja immer etwas auf die Fläche bringt und dann nicht mehr dieses Rundbild sein kann. Und da hat man eine ganz spezielle Perspektive. Wenn man bei uns jetzt sich das Bourbaki-Panorama anguckt, sieht man es ganz anders, als wenn man natürlich dort ist. Und wir finden es total spannend, die Leute, die unseren Jeff Wall sehen, zu sagen, geht doch wieder mal ins Bourbaki-Panorama und guckt euch dieses wahnsinnige Gemälde dort an, oder diese Installation.
Und genau das machen wir jetzt. Willkommen im Bourbaki-Panorama. Oder besser gesagt, willkommen im Val de Traverse, im Neuenburger Jura, im Winter 1871. Denn wenn man das Panorama betritt, hat man wirklich das Gefühl, mitten in die Geschichte einzutauchen. Wir stehen also jetzt praktisch an der Grenze zu Frankreich und erleben, wie 87'000 französische Soldaten in der Schweiz Zuflucht finden. Es ist das Ende des Deutsch-Französischen Krieges. Die französischen Truppen unter General Bourbaki wurden von der preußischen immer weiter zurückgedrängt. Und weil die Schweiz befürchtete, dass die Soldaten unkontrolliert über die Grenzen kommen, beschlossen sie, die Soldaten zu internieren. Das Panorama war das erste Mal, dass die Leute ein Bild ohne Rahmen sehen konnten. Das Bild ist gar grenzenlos. Welche Wirkung es auf die Leute damals hatte, weiß Irene Kramm, Museumsleiterin des Bourbaki-Panorama.
Man kann das vielleicht vergleichen mit heutigen VR-Brillen. Wer schon einmal eine VR-Brille anhatte und einen Film oder einen Filmausschnitt gesehen hat, hat die Erfahrung vielleicht auch gemacht, dass einem wie ein bisschen schlecht wird. Also es ist fast das Gefühl, dass man seekrank wird. Und das wissen wir, dass das auch damals passiert ist, dass die Menschen sich noch nicht gewöhnt waren, solche immensen Bilder vor sich zu haben und wirklich die Orientierung zu verlieren. Wo bin ich jetzt? Bin ich im Hier und Jetzt? Bin ich in einer anderen Welt? Und man weiß, dass es auch damals Leuten schlecht wurde. Und auch heute bekomme ich oft mal dieses Feedback, dass dieses Eintauchen, diese Szenerie und das nicht mehr wissen, wo man genau ist, dass ein bisschen das Gehirn oder die Augen übertölpelt.
Dass das Bild so immersiv wirkt, dafür sorgen verschiedene Dinge. Zum Ersten ist da die Wendeltreppe. Wenn man die Treppe hochgeht, dreht man sich mehrmals um sich selbst. Und man verliert komplett die Orientierung. Und dann gibt es noch weitere Dinge, die einen direkt ins Bild eintauchen lassen.
Wenn man dann vor dem Bild steht, dann ist es so, dass der Baldachin, also dieser Himmel, der über einem schwebt, die Aufhängung des Bildes eigentlich verdeckt und somit der Besucher nicht mehr weiß, was ist eigentlich Bild und wo fängt das Bild an, wo hört das Bild auf. Auch das sogenannte Vorterrain, also das Vorgelände, wo auch Objekte stehen, die gehen so ein bisschen wie nahtlos über vom Bild in die Dreidimensionalität. Und dann gibt es auch im Bild selber noch einige Elemente, wie der Bahnwagen, den man hier sieht, oder der Telegrafenmast, wo man diesen Drähten folgen kann und plötzlich sind sie im Bild gemalt und man weiß eigentlich gar nicht genau, wo fängt das an, wo hört das auf. Also man will wie die Illusion schaffen, man sei mitten im Geschehen. Und natürlich auch durch die Geräusche, die wir vielleicht jetzt auch noch ein bisschen im Hintergrund hören, das hilft natürlich auch noch, über alle Sinne eigentlich einzutauchen in diese Szenerie, die wir hier antreffen.
Das Bourbaki-Panorama ist eines der wenigen noch heute existierenden Rundgemälde der Welt. Es wurde 1881 von dem Genfer Maler Eduard Gastre gemalt, also nur 10 Jahre nach Kriegsende. Rundbilder waren damals aufgrund ihrer Wirkung ein wahrer Publikumsmagnet. Und so wurden sie zum visuellen Massenmedium des 19. Jahrhunderts. Ursprünglich wurde das Bourbaki-Panorama in Genf ausgestellt, nahe am Ort des Geschehens. Doch dort war es kein großer Erfolg. Es schien, als wollten die Franzosen nicht direkt an ihre Niederlage erinnert werden. Deshalb kaufte ein Unternehmer das Bild und holte es nach Luzern. Dafür baute er sogar extra ein eigenes Gebäude um das Panorama herum. Luzern war damals eine aufstrebende Tourismusstadt. Und die großen Städte in Europa wie Paris und London hatten schon ihr eigenes Panorama. Und so wurde auch das Panorama in Luzern ein großer Erfolg. Bis zum Ersten Weltkrieg, als dann die Touristen ausblieben. So kaufte dann die Garage Koch das Gebäude und unter dem Panorama entstand jetzt eine Autogarage für die Fahrzeuge der umliegenden Häuser. Das ist übrigens auch der Grund, warum sich das Café Bourbaki manchmal dreht. Denn auf dieser Platte wurden früher die Autos gedreht, um an ihren Parkplätze zu kommen. Im Laufe der Jahre hat das Bild jedoch schweren Schaden erlitten. Motoröl und Abgase sind eben nicht so gut für ein Ölgemälde. Denn ja, das Bild ist kein Wandbild, sondern Öl auf Leinwand. Es besteht aus insgesamt 17 Stoffbahnen, die miteinander vernetzt sind. Und sie sind oben an einem Holzrahmen befestigt und sind wie ein Vorhang nach unten gespannt. Im Jahr 1979 wurde dann der Verein Bourbaki Panorama Luzern gegründet. Ihr Ziel ist es, das Panorama vor dem Zerfall zu bewahren. Seitdem wird das Bild ständig restauriert. Tausende Löcher und Risse mussten in der Leinwand schon repariert werden. Das Bourbaki-Panorama zeigt das Elend kriegerischer Konflikte und verbildlicht gleichzeitig die Humanität. Und auch wenn das Bild eine historische Szene zeigt, bleibt es bis heute aktuell. So gibt auch jeder Aspekt des Bildes eine neue Geschichte preis.
Also für uns ist das Bourbaki-Panorama eigentlich wie eine Art ein Wimmelbild, wo sich tausende Geschichten minimum verbergen. Oder man kann auch sagen, ein Geschichtenspeicher, der uns immer wieder Geschichten liefert von Menschen, die zu dieser Zeit das miterlebt haben, was man hier sieht. Oder wo auch Rückenschlagen zu heutigen Geschichten, die ähnlich ablaufen. Es gibt leider auch heute noch sehr viele kriegerische Konflikte immer wieder. Und die Geschichten, die gehen uns dadurch wirklich nie aus.
Und damit endet unsere kleine Kunsttour durch Luzern. Wir haben verschiedene Facetten der Kunst erkundet. Von Angela Rosengarts Liebe zur Kunst bis zur politischen Wirkung von Hans Erni. Wir wissen jetzt, wie Ausstellungen im Kunstmuseum entstehen und warum das Bourbaki-Panorama so speziell ist. Aber ich kann auch noch so viel über die Kunst erzählen. Am meisten bringt es, wenn ihr einfach selbst durch die Kunstmuseen schlendert. Und wenn ihr, wie ich, gleich mehrere Museen besuchen wollt, dann gibt es den Luzerner Museumspass. Mit ihm könnt ihr 10 Museen in Luzern ganz einfach besuchen. Mehr Infos dazu unten in den Shownotes. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Ich bin Samara von Luzern Tourismus und das ist der Podcast Bergrufe und Stadtgeflüster.
Bergrufe und Stadtgeflüster, der Podcast aus dem Herzen der Schweiz.